Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Willkommen zu Bern einfach am 23. Juli. Das ist der Dienstag von einer schönen Sommerwoche. Am Mikrofon der Stefan Milius. Hallo Stefan.
Salut Dominik.
Und ich hocke in Bern in dem Büro an der Bundesgasse. Ja, wo immer noch nichts läuft, aber in der Welt läuft genug. Und auch in der NZZ, der Beat Jans, hat einen Gastbeitrag veröffentlicht. Von der Sprache her erinnert es mich ganz stark an die Art und Weise, wie sein Chefberater Oliver Washington jeweils bei SRF geschrieben hat. Und das ist der ähnliche Euro-Turbo. Und es geht um die EU. Der Beat Jans erklärt uns, warum die Rahmenverträge, die wir alle noch nicht im Wortlaut kennen, aber die verhandelt werden, warum die unglaublich wichtig sind. Niemand profitiert mehr vom EU-Binnenmarkt als die Schweiz. Eine Binsenware, wobei es gar nicht um den Binnenmarkt geht. Es geht nur um den privilegierten Zugang. Aber das ist alles viel zu differenziert für einen Justizminister. Es ist ein Machwerk, aber ich habe kein einziges neues Argument gelesen, warum die Verträge so unglaublich wichtig sollen sein. Und du?
Auch nicht wirklich. Ich muss dich aber zuerst gerade mal fragen. Ich mag mich erinnern, in der Medienkolumne habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal so einen Gasttext von der Viola Amherd thematisiert. Bin nicht sicher, aber ich meinte, er sei im Tagesanzeiger gekommen. Ist das schon immer üblich gewesen, dass Bundesräte einfach die Meinungsspalten von Zeitungen überkommen? Weil man würde ja eigentlich meinen, die haben mehr als genug Verbreitungsmöglichkeiten für ihre Argumente und ihre Meinung. Oder wie sieht das aus? Ist das schon immer so gewesen?
Nein, das ist überhaupt nicht immer so gewesen. Und es ist vor allem nicht üblich, dass man das macht, bevor der Bundesrat wirklich Stellung bezogen hat. Also man kann da durchaus vermuten, auch einen Bruch vom Kollegialitätsprinzip. Ich glaube nicht, dass das so jetzt abgesprochen ist, dass man da Kampagne fährt. Und dann auch, bevor man das Resultat hat. Also es ist wirklich, und du hast recht, Viola Amherd, das ist 2, 3, vielleicht 4 Wochen her irgendwie, wo sie das im Tagi gemacht hat. Ich finde das höchst problematisch. Ich finde auch, der Bundesrat sollte, die haben ja im Moment keine Sitzung, aber wenn sie dann wieder Sitzung haben, sollten sie miteinander darüber diskutieren. Man stelle sich vor, oder irgendjemand von diesen Bundesräten, der da anderer Meinung ist und das anders sieht, oder zum Beispiel das mit dem EuGH, oder? Also der Jans behauptet einfach, der Europäische Gerichtshof hätte nichts zu sagen bei der Streitbeilegung. Das ist wirklich, man muss schon wirklich sagen, es ist nicht nur gelogen, es ist sogar Bullshit nach der Definition von Harry G. Frankfurt. Man sieht das vielleicht anders, oder mit der dynamischen Rechtsübernahme, das bringe ich Rechtssicherheit, sagt er. Ja, ist klar, oder? Der Sklave hat immer Rechtssicherheit gegenüber seinem Meister. Also wenn jemand das anders würde sehen im Bundesrat und das würde gross schreiben in der NZZ und bei Tamedia, da wäre es Feuer im Dach, da bin ich überzeugt. Und jetzt Schweigen im Walde.
Ja, und wie du richtig sagst, er sagt einerseits nichts Neues und dann gibt es natürlich gewisse Sachen, die man auf den Prüfstand stellen kann und wo man könnte überprüfen, ist das so, wie er sagt. Und dann gibt es wahnsinnig viel so schwammiges Zeug. Zum Beispiel sagt er auf den Vorwurf, unsere Souveränität würde eingeschränkt bei dem Pakt. Sagt er, nein, das ist nicht so. Die Souveränität werde eben verbessert, wenn man die Beziehungen mit wichtigen Partnern klärt, verstetigt und stärkt, wie das Wort zum Sonntag. Man bleibe souveräner, wenn man Beziehungen mit dem grossen Nachbar regeln. Also quasi, Hauptsache Regelung. Es ist egal, wie die aussieht, aber genau, du wirst automatisch souveräner. Also wie wenn du bei einer Scheidung dem Mann dazu verdonnert wird, sein gesamtes Geld seiner baldigen Ex-Frau zu übergeben und dann sagt man, ja, Hauptsache es ist klar geregelt, du bist durch das souveräner geworden. Also es sind so Allgemeinplätze und wie du wahrscheinlich richtig mutmaßisch, hat er das ja wahrscheinlich auch nicht jetzt, zumindest nicht vollständig selber geschrieben. Das glaube ich ihm nicht ganz.
Ja, ich auch nicht. Aber wir sind selbstverständlich, wir tun jetzt da eine bösartige Unterstellung veröffentlichen und in Äther rauspuppen, ist klar. Ja, die ganzen Punkte hat der Yannick Güttinger in einem Löhli des Tages zusammentreibt. Ihr könnt das lesen, ich habe es unten dran verlinkt. Jetzt kann man sagen, ja, ist ganz gemein, ein Bundesrat als Löhli bezeichnen. Ja, von mir aus. Ich habe auch Respekt vor diesen Politikerinnen und Politikern, da muss ich sagen. Aber ja, wir haben die Rubrik, die heisst so, sie ist auch irgendwie herzig gemeint. Und darum ist der Beat Jans unser Löhli des Tages. Oder Hey, würdest du sagen, Bundesräte sind von Löhlis ausgenommen? Schon nicht, oder?
Also ich finde Löhli im Fall auch wirklich, wie du, eher herzig, eher liebevoll. Also jemanden, wo ich wirklich auf den Ton nicht ausstehe, dem sage ich sicher nicht, er sage Löhli. Da habe ich ein ganz anderes Vokabularparat für so Leute. Und ehrlich gesagt, bist du ja nicht mit der Wahl in die Landesregierung jetzt einfach ausgenommen davon, dass man da irgendwann auch einfach mal sagt, jetzt hast du vielleicht ein bisschen Unsinn erzählt, dass mit dem müsst ihr leben. Und begleitet von Löhli finde ich jetzt halb so wild.
Ja, andere Wörter auf Lager ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil wir warten ja schon lange darauf, dass die sogenannten RKI-Files, das sind eine Art die internen Protokolle und Dokumente vom Robert-Koch-Institut, glaube ich.
Genau.
Das Institut, wo eine Art, wie kann man dem sagen, das ist so ein bisschen Wissenschaftsgremium gewesen vom Bundesministerium für Gesundheit von der deutschen Bundesregierung in Sachen Pandemie. Und die Files, die hat man schon mal auf dem gerichtlichen Weg rausgeholt. Nur dort sind die wichtigsten Sachen alle schwarz gewesen. Und jetzt hat eine Journalistin, die Aya Velasquez, hat die online gestellt. Wir verlinken das. Und eine deutsche Zeitung hat es für uns ein bisschen zusammengefasst, weil es ist ziemlich viel, was jetzt rausgekommen ist, ungeschwärzt, inklusive 10 GB Zusatzmaterial. Also ich gebe zu, ich habe auch nicht alles gelesen. Ich habe nämlich die Zusammenfassung von der Schwäbischen gelesen, die ich unten dran verlinke. Und das ist schon noch starker Tobak. Vor allem, weil man sieht, dass eigentlich die Wissenschaft und die Politik zwei völlig andere Wege gegangen wären und dass am Schluss die Politik einfach gesagt hat, was die Wissenschaft für Erkenntnisse anschaffen soll. Oder, ja, ist das eine gute Zusammenfassung?
Du hast das perfekt zusammengefasst. Ich habe natürlich den Datenberg auch noch nicht selber gelesen. Ich habe aber heute Nachmittag mit dem Journalist, den du gesagt hast, von der Schwäbischen geredet per Telefon, habe ich ihn ein bisschen gefragt, was für ihn die wichtigsten Erkenntnisse sind aus dem, was er bereits gelesen hat. Und vielleicht einfach 4-5 Beispiele, damit man sich als Hörer ein bisschen das Bild machen kann, wie tief das Ganze wirklich geht. Es gibt zum Beispiel der Fall vom Star-Virologen Christian Drosten, der hat ein Papier geschrieben und dort in festgehalten, die ungezielte Testung der Bevölkerung sei nicht sinnvoll. Man soll also nicht einfach massenweise Leute testen.
Wow, und sogar nur schnell, der Herr Drosten, ich meine, das ist das Spezielle, oder? Der Impfpapst, ja.
Das ist eben das Schöne daran ist, fachlich hat man dem Robert-Koch-Institut sehr gut geschafft und wahrscheinlich zum Teil offenbar auch der Herr Drosten, nur haben sie sich dann nicht durchgesetzt, weil er hätte das Papier zurückgezogen, hat das nie publiziert, weil das dem Regierungshandeln widersprechen würde.
No.
Oder die Impfkommission hat gesagt, Impfung für Kinder ist nicht sinnvoll. Kurz darauf hat der Bundesminister für Gesundheit, damals noch der Spahn, ein Impfprogramm aufgeleistet. Man hat festgehalten vom Robert-Koch-Institut, geimpfte Leute scheiden genauso Virenlast aus wie ungeimpfte. Man hat es dann aber, rausgegeben, man darf trotzdem an der fachlichen Empfehlung festhalten, dass man geimpft werden muss, solange es keine anderslautende Anweisung vom Ministerium gibt. Und dann gibt es noch so verschiedene Verhaltensvorschriften für Kommunikation. Bei jungen Leuten muss man so Botschaft verbreiten, es muss cool sein, sich impfen zu lassen.
Das haben wir mitbekommen.
Und noch viel lustiger finde ich den Vorschlag vom 14. Juli 2021 von diesen Gremien, man soll doch eine Influencer-Vaccination-Challenge auf YouTube starten. es könnten junge, hippie Influencer könnten ihre völlig bescheidenen Impfnachwirkungen auf lustige Art thematisieren, um die Angst zu nehmen. Immer wieder liest man auch, Geimpfte müssen irgendwelche Privilegien erhalten, egal was. Und jetzt kommt der Oberhammer, das hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, weil das ist auch irgendwo versteckt, aber steht schwarz auf weiß. Man müsse das Robert-Koch-Institut als ein Teil der Bundesbehörde anschauen. Man müsse darum, egal zu welchem Befund man kommt, den ministeriellen Weisungen nachkommen und ich zitiere jetzt wörtlich, die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist insofern eingeschränkt. Das heisst, wir haben schwarz auf weiß, dass die Wissenschaft, die uns immer gesagt worden ist, die ist unabhängig, das ist das, wo man folgen müssen, dass die eben nicht unabhängig sind, das steht da schwarz auf weiß, die Unabhängigkeit ist eingeschränkt. Also mehr muss man eigentlich gar nicht mehr wissen.
Mm. Das heisst aber auch, jetzt ein bisschen kritisch betrachtet, oder es hat ja wie zwei Thesen gehabt. Einerseits, dass das Robert-Koch-Institut und der Herr Drosten und so, dass die schlichtweg falsche Erkenntnis produzieren, oder? Das ist irgendwo durch, stimmt das ja nicht. Sie haben teilweise richtige Erkenntnisse erarbeitet. Aber wie du gesagt hast, sie haben sich dann nicht durchgesetzt. Und vor allem, und das ist das Problem, was machst du denn als Herr Drosten, wenn du merkst, oh, deine Erkenntnis, dein Papier passt der Politik nicht. Und dann tust du es einfach sang- und klanglos nicht veröffentlichen. Das musst du dann mit deinem Gewissen vereinbaren. Du müsstest ja dann irgendwo durch ein ehrliches Sinn sagen, okay, da läuft etwas schief und als unabhängiger Wissenschaftler tue ich vielleicht das leaken, das Papier, oder? Zum die wissenschaftliche Debatte anschieben. Das, ja.
Das schreibt eben auch die Aya Velasquez, die Journalistin, die von einem RKI-Whistleblower das Papier bekommen hat, die ungeschwärzte Fassung. Sie sagt ganz klar, wir lernen da auch, dass es einen Haufen gescheite Leute gibt in der Wissenschaft, dass durchaus richtige Erkenntnisse umeinander sind. Aber man hat das Prinzip umgedreht, es ist nicht die Politik gewesen, die der wissenschaftlichen Erkenntnis gefolgt ist, sondern die Wissenschaft ist der Politik gefolgt. Im Prinzip ist die Rolle vom Robert-Koch-Institut die gewesen, das, was die Politik wollte, dann zu begründen, pseudowissenschaftlich. Also wenn die Wissenschaft gesagt, man wollen Kinder eben trotzdem impfen, wenn er sagt, das ist nicht sinnvoll, hat das RKI müssen hingehen und erklären, wieso es allenfalls könnte Sinn machen, obwohl sie überzeugt sind, dass es keinen Sinn macht. Mhm. Und das ist natürlich eine Pervertierung von der Wissenschaft.
Also der Whistleblower, der das gemäss der Aya Velasquez letztlich mit seinem Gewissen nicht können vereinbaren Chapeau, also das so Leak sind ein Zeichen von einer funktionierenden, offenen Gesellschaft. Aber eigentlich hätte das natürlich müssen leaken, noch während der Pandemie, oder? Das wäre natürlich noch besser gewesen, weil dann hätte man richtig können diskutieren, letztlich eben über die Massnahmen oder so. Was mir auch noch auffällt, oder was jetzt nicht in diesen Files drin ist, ist auch irgendwie, weißt du, dass es hat ja die Vermutung gegeben, wirklich, dass es irgendwie Erkenntnis wie gibt, die Masken nützen gar nichts und die Impfung nützt gar nichts oder so, oder? Das ist jetzt auch nicht drin. Also so extrem ist es dann auch wieder nicht. Aber es zeigt wie der Umkehrschluss, eben wie du erwähnt hast, dass die Politik der RKI-Auftrag geht, oder? Ja.
Ja, und ich glaube, es ist genug umeinander, um im Prinzip dem nachzugehen. Es könnte eine gute Vorlage sein, auch für die Aufarbeitung, die schon lange gefordert wird, die weder in der Schweiz noch in Deutschland noch irgendwo so richtig passiert. Ich habe den Journalist heute auch gefragt, wie sieht das aus? Ist jetzt das quasi die Blaupause für den Aufarbeitungsprozess? Und er hat gefunden, Stoff gibt das Papier genug her, um zu schauen, was ist gelaufen, was heute nicht so laufen soll, was können wir das nächste Mal besser machen. Die grosse Frage ist einfach, wer macht es? Wer geht in Lead und sagt, jetzt schaffen wir das auf. Solange das nicht umeinander ist, nützt natürlich auch das offengelegte Protokoll nichts.
Ja. Stichwort Schweiz. Ich meine, bei uns sind so Versuche an die Protokolle oder vor allem auch wir vom Nebelspalter haben immer probiert, an die Unterlagen zu kommen von Swissmedic in Sachen Impfung. Da sind wir bis jetzt, da kommen wir einfach nicht weiter, oder? Weil man einfach sagt, bei uns gar nicht, man tut es gar nicht veröffentlichen und natürlich, weil bei uns einmal mindestens bis jetzt ein Whistleblower fehlt. Aber das ist, ich vermute, dass es bei uns nicht ganz anders ist mit dem kleinen, also mit, ja, weil bei uns ja auch die Taskforce, die ist ja auch so besetzt gewesen, dass alle Leute, die auch nur einen Hauch kritische Fragen gestellt haben, keine Chance hatten, in dieser Taskforce irgendwie drin zu sitzen und die Fragen zu stellen. Oder? Darum vermute ich, jetzt auch wieder, schon wieder eine bösartige Unterstellung, es wird bei uns nicht ganz anders sein. Wie siehst du das?
Ja, vor allem muss man ganz klar feststellen, dass das Robert-Koch-Institut in dieser Form eigentlich im deutschsprachigen Raum ziemlich einzigartig ist und auch die Schweiz sich sehr stark orientiert hat an den Ergebnissen. Mhm. Darum hat das Papier durchaus Relevanz. Und ich habe das auch in der Kolumne mal beschrieben. SRF hat ja die RKI-Protokoll, die Geschwärzfassung damals nicht thematisiert, nicht zum Gegenstand von einem Beitrag gemacht. Und Tristan Brenn, der Chefredakteur, hat das begründet damit, das ginge in der Schweiz nicht an, das sei eine deutsche Angelegenheit. Und das ist natürlich ein Hohn, weil die Taskforce hat immer wieder Robert-Koch-Institut zitiert. Man hat sich sehr, sehr stark auf die abgestellt. Also das geht uns sehr wohl etwas an.
Gut, von Viren ist es nicht weit bis zu Einzeller. Ein komischer Übergang, aber die Geschichte bei 20 Minuten, die müssen wir bringen. Es gäbe immer mehr Polizistenbeleidigungen, darunter eben der Vorwurf Einzeller. Ich finde das immerhin noch kreativ. Da hat irgendjemand einen Biologieunterricht oder so gehabt. Obwohl er es natürlich nicht verstanden hat. Ein menschliches Wesen ist natürlich kein Einzeller. Muss man vielleicht wieder absitzen und nochmal repetieren. Aber um das geht es ja nicht. Es ist wirklich so, dass es immer mehr so und auch viel schlimmere Sachen als Einzeller so ein bisschen gibt. Und darüber gestolpert bin ich, weißt du, weil die Alexia Hungerbühler, die Leiterin Marketing und Kommunikation vom Verband der Schweizerischen Polizeibeamten und wahrscheinlich BeamtInnen, Sternli, ich weiß nicht was, sie sagt auf Anfrage von 20 Minuten, es sei eben alles angreifbar, wo Autorität hat. Ja, das weiss ich auch aus meiner Pubertät. Aber sie sagt noch ganz einen lustigen anderen Satz. Generell nimmt die Ungeduld in der Bevölkerung zu und der Respekt gegenüber Blaulichtorganisationen ab. Die Polizei wird nicht mehr überall als Hilfe angesehen, sondern als Ventil für die eigene Unzufriedenheit. Die Psychologie, wo wahrscheinlich ist, das finde ich schon noch verrückt, oder? Da läuft etwas, da tut man Leute irgendwie mehr beschimpfen. Was ist da los? Oder teilst du das überhaupt nicht? Kommst du es nicht mehr? Anders, siehst du es anders?
Man hört es ja aus anderer Richtung. Es gibt immer mehr Staatsangestellte, also jetzt nicht von der bewaffneten Truppe, sondern Steuerbeamte oder einfach Leute auf Gemeindekanzlei oder beim Kanton, die sagen, die Leute sind unverschämt. Es gibt immer mehr Steuerverweigerer, der Umgangston ist härter geworden. Offensichtlich ist das irgendwie einfach eine gesellschaftliche Entwicklung. Da wird es sicher irgendwelche Soziologen geben, die da eine super Erklärung dafür haben. Ich weiss auch nicht, wieso es so ist. Ich finde das mit dem Respekt so ein bisschen ein komisches Wort. Ich muss jetzt nicht einen Respekt sollte man gegenüber jedem Mitmensch haben. Ich muss nicht einem Polizisten gegenüber mehr haben. Ich sollte eigentlich niemand als Einzeller bezeichnen. Für mich klingt es so ein bisschen, selbstmitleidig, so ein bisschen schmerzvoll, als wenn die wirklich das Gefühl hätten, man müsste jedes Mal den Hut lupfen, wenn man einem Polizist begegnet. Also ich glaube, es gibt auch irgendwo einen vernünftigen Mittelweg. Und vielleicht muss man auch mal untersuchen, schafft die Polizei heute auch immer noch gleich gut im Umgang, im respektvollen Umgang mit der Bevölkerung? Gibt es vielleicht auch irgendwo dort so ein bisschen eine Verhärtung? Wird immer mehr Zeug auch gemacht, wo der gesunde Menschenverstand nicht mehr wirklich mitkommt und darum vielleicht auch die Toleranzlatte so ein bisschen sinkt? Also man könnte sich vielleicht auch selber hinterfragen, in der Polizeischule vielleicht auch den Umgang mit Leuten ein bisschen besser schulen, statt jetzt einfach zu beklagen, dass die Leute immer frecher sind zu einem.
Als Auskunftsperson empfehle ich da den Thomas Aeschi, der ein Techtelmechtel mit der Polizei hatte im Bundeshaus und jetzt wegen dem eine Anzeige am Hals, eine dubiose Anzeige, wir haben auch darüber geschrieben. Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil wir gehen nochmal ein bisschen weiter in der Polizeigeschichte oder mit dem Verkehr. Dort haben wir ja normale Menschen mit der Polizei, wenn, dann im Verkehr zu tun. Das gebe ich offen zu, habe ich auch über die. Ich gebe mir Mühe, aber ich reg mich auch manchmal auf im Verkehr. Und ich habe jemanden anderen, der sich auch aufregt. Das ist Diana Gutjahr, das ist eine Thurgauer SVP-Nationalrätin. Sie sagt in einem Interview gegenüber der Schweizer Illustrierten auf die Frage, über was sie sich ganz besonders aufregt, ja, das sei so, sie käme fast Vögel über, wenn jemand im Tempo 50 nur mit 45 fährt. Geht dir das auch so?
Eigentlich 60 in 80er-Zone finde ich fast schlimmer, wenn ich irgendwie über den Stoss fahre und irgendwelche Leute vor mir, irgendwelche Holländer, Angst vor der Kurve haben, das macht mich fast weniger wahnsinnig. 45 bei 50, da treibt mich jetzt noch nicht so weiss geschaut. Sie hätte da wahrscheinlich ein bisschen wollen punkten bei den Autofahrern und sich so ein bisschen als Normalo positionieren. Ich habe übrigens schon lange keine Schweizer Illustrierte mehr in den Finger gehabt. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als ich den Artikel angeschaut habe. Ist eigentlich noch lustig, wenn da eine prominente Politiker so mal ein bisschen persönlich gefragt wird. Ich weiss jetzt, dass Diana Gutjahr als Übernahme Didi hat. Man sagt ihre Didi offenbar, sogar ihre eigenen Eltern.
Nicht einmal ich gewusst.
Und sie ist offensichtlich an der Schwelle zum Spitzentennis. Sie hat nicht ganz gelangen vom Talent her, aber sie möchte jetzt Zwischenziele kann man da lesen, aus ihrem 2,5-jährigen Sohn den nächsten Roger Federer machen. Also sie wird den möglichst bald einmal auf den Tennisplatz schleppen, damit sie dann irgendwie kann mit 60 aufhören arbeiten, weil der Sohn das Geld heimbringt. Das sind so lustige Sachen. Und ich weiss nicht, wie glücklich das Diana Gutjahr selber ist, dass du sagst, ich habe einen Putzfimmel. Der Titel bildet von dem Artikel. Putzfimmel ist jetzt nicht etwas, also für mich jetzt nicht etwas wahnsinnig Sympathisches. Das klingt ein bisschen verbissen.
Ja, ist mir aufgefallen, da hat der Journalist oder die Journalistin will noch eins auswischen. Wahrscheinlich, wir erfahren auch, dass ihr Lieblingsessen Knöpfli ist, von ihrer Mami gemacht. Das ist ja schon sehr, sehr ostschweizerisch und sie trinkt dazu ein gutes Glas Rosé. Ich bestreite, dass es ein gutes Glas Rosé gibt.
Das habe ich jetzt gerade auch sagen.
Sondern das ist in der Regel wirklich, ist das flüssiges Kopfweh. Es ist schon so, nein, wir müssen wirklich die Art Interview, müssen wir vielleicht auch mal mit dem Spalter einführen. Aber ich muss schon noch auf den Verkehr. Ich kann es auch mit dir, mit diesen konstanten minus 10 Fahrern, sage ich denen. Es sind aber nicht nur die Holländer. Sechster, ich habe wirklich das Gefühl, die Überalterung von der Schweizer Gesellschaft, die erlebt man im Verkehr. Und sie fahren halt gern irgendwie Subaru oder sonst irgendwie so Autos, wo man von Weitem sieht, Hilfe, das ist ein Schleicher. Und weil unsere Reise ja meistens irgendwie im letzten Drücker unterwegs ist, ist das schon mühsam. Ich bin dafür, dass man auf der Straße irgendein ein AHV, so wie sie die 13. Rente überkommen, einen AHV-Spur überkommen. Und dort können sie fahren, so langsam, wie sie wollen.
Ich bin immer noch emotional zu näher an Appenzell, wo ich lange gewohnt habe, dass du jetzt von mir irgendein abfälliges Wort über Subaru-Fahrer wirst hören. Das kann ich mir schlicht und einfach nicht leisten.
Zu gefährlich.
Aber Erfahrungswerte sind schon durchaus wertvoll. Und den Hut auf der Ablage hinten dran, der deutet meistens darauf hin, dass man den Termin allenfalls telefonisch schnell ein bisschen rausschieben sollte, weil es später könnte werden. Da hast du völlig recht.
Fahren mit Hut ist immer gut. Gut, das war es von Bern einfach vom 23. Juli 2024. Danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen. Danke fürs Morgen wieder einschalten, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Und den letzten Satz, den wir eigentlich jeden Tag bringen, bringen wir heute ausnahmsweise nicht. Einfach so. Alles Gute und einen schönen Abend.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.